Wir versuchen ja öfter etwas Neues. Heute dachten wir mal, dass es doch toll wäre, wenn man jemanden zum dritten Mal einladen würde. Und weil wir Phrasen lieben, alle guten Dinge sind drei und ab dem dritten Mal ist es Tradition. Von daher freuen wir uns, dass wir einen guten Bekannten heute wieder hier zu Gast haben. Ich bin Sebastian.
Und ich bin Toni und in der ersten Folge war unser Gast gerade ganz neu bei TikTok und sagte noch, dass er sich freut, wenn er 10.000 Follower bei Insta erreicht. Dort hat er nun über eine 500.000 und auch bei TikTok ist die Zahl seiner Follower stetig gewachsen. Seitdem hat er viel erreicht, nicht nur in Sachen Reichweite. Was er aufgegeben und andererseits auch aufgebaut hat, erzählt uns gleich Louis Teichmann alias 5-Sprechwunsch. Herzlich willkommen.
Aufgang Podcast.
Die Gesprächsvollzieher.
Ja, danke Moin. Für die Einladung. Ehrlicherweise muss man ja sagen, ich habe mich selber eingeladen.
Ich wollte schon sagen.
Gefreut, ehrlich gesagt. Das ist, passiert jetzt nicht genau. So oft.
Lass mal hier den Claim machen, den Consent-Claim, wie auch immer man das nennt. Ne?
Genau.
Louis hat angefragt.
Ja, ich habe mich gemeldet. Ich dachte, es wäre immer wieder cool. Also ich bin ja gerne hier. Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, ihr habt mich ja damals entdeckt, ne? Ihr von Anfang an mich geglaubt.
Ich weiß nicht, ob wir dich jetzt so entdeckt haben, dass dadurch die Reichweite entstanden ist. Ich glaube, da hast du selber einen großen Stein zu beigetragen.
Aber ihr hattet den richtigen Riecher damals schon.
Wir schießen einfach so viel, dass wir irgendwo auch mal treffen müssen.
Ja, ich verstehe.
Ja, und du bist tatsächlich der Erste wirklich, der jetzt zum dritten Mal bei uns ist.
Ja, ich hoffe auch noch auf ein viertes, fünftes, sechstes, siebtes Mal.
Sehr gerne.
Ich habe ja gesagt, ab jetzt ist es Tradition.
Ab jetzt ist Tradition.
Wie war es mit dem Essen heute? War das okay?
Heute war ja wieder sehr ähnlich wie zum ersten Mal und so klassisches Feuerwehressen tatsächlich.
Das
hatte ich letztens auch in Düsseldorf auf der Wache, aber sehr lecker. Also mag ich, bodenständige Küche.
Sehr gut.
Jetzt überrascht mich gerade ein bisschen, Düsseldorf auf der Wache, das heißt, du arbeitest jetzt auch außerhalb dieser Stadtmauern?
Ja, in der verfeindeten Stadt, in der bösen Stadt. Einfach, weil ich jetzt bei einem Arbeitgeber bin, der deutschlandweit agiert und eben nicht an Stadtgrenzen endet, sondern es ist da ganz einfach möglich, überall an jedem Standort zu fahren, wenn man die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt. Ja.
Bringt ja auch Abwechslung, ne?
Definitiv, deshalb habe ich es gemacht.
Wir sind in einem Thema, was wir sowieso später unter der Überschrift, warte, ich möchte es kurz nochmal raussuchen, weil wir in der Recherche es so lustig fanden, es so zu lesen. Ich muss gerade nochmal gucken, ach ja, Tatütata-Privatisierung schrieb ein damals montags erscheinendes Nachrichtenmagazin zu Privatisierung von Rettungsdiensten.
Interessant.
Fand ich ganz lustig als Überschrift, muss ich sagen, weil es sehr bildlich klang. Es ging darum, dass 2010 war das, dafür gesorgt worden ist, dass privatisierte Unternehmen Rettungsdienste anbieten können. Das ist jetzt meine sehr platte Zusammenfassung dazu, nicht zu einem Thema, wo ich gar nicht so richtig tief drin bin. Und du bist jetzt bei einem solchen privaten Rettungsdienst.
Ich bin bei einem privaten Leistungserbringer, aber ehrlicherweise muss man sagen, dass das jetzt nicht so ist. Das wird ja gern verglichen wie mit den Kliniken. Privatisierung, da kriegen ja alle direkt immer Gänsehaut. Es ist nicht so, dass wie bei einer Klinik im Krankenhaus das ganze Krankenhaus zum Beispiel privatisiert ist und dadurch wirtschaftliche Vorgaben herrschen und die gesamten Prozesse im Krankenhaus, das alles Personal nur danach strebt, Gewinne zu erzielen, sondern es ist so, kann man sich vorstellen, man hat eine Uniklinik zum Beispiel, also ein durch die öffentliche Hand betriebenes Krankenhaus. Und innerhalb dieses Krankenhauses wird jetzt eine konkrete Leistung ausgeschrieben, zum Beispiel Sicherheitsdienst oder Patiententransport innerhalb des Krankenhauses. Und auf diese Leistung innerhalb dieses ja öffentlich organisierten Krankenhauses können sich dann Leistungserbringer bewerben, unter anderem auch private, und dann wird diese Leistung entsprechend so durchgeführt. So kann man es am ehesten vergleichen mit dem Thema Rettungsdienst, weil der Rettungsdienst immer in der öffentlichen Hand ist, immer. Es geht gar nicht anders, es ist in der Gesetzgebung der Länder so festgelegt und es ist immer in der Hand der Kommunen und es wird dann an Leistungserbringer abgegeben und das können dann eben auch private sein. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, wenn man sich so anschaut, was die Hilfsorganisationen teilweise machen, könnte man sich auch die Frage stellen, ob das vielleicht auch private sind, aber die Diskussion will ich jetzt hier nicht eröffnen.
Aber am Ende ist es eine Ausschreibung eigentlich, wenn man es auf den Punkt bringt.
Richtig, genau.
Man sagt, ich brauche hier zu folgenden Zeiten immer jemanden, der diese Leistung macht und dann sagen welche, so, kriegen wir hin, machen wir.
Und manchmal auch Preis als Hauptausschlagskriterium.
Ja klar.
Das heißt, der billigste gewinnt. Deshalb sind die Privaten tatsächlich meist draußen, weil die Privaten können zum Beispiel so Dinge nicht drehen wie Ehrenamt oder freiwilliges soziales Jahr. Das heißt, Kosten an den Stellen sparen können die nicht. Die müssen jeden nach mindestens Mindestlohn bezahlen. Und deshalb sind Private eigentlich immer teurer.
Jetzt, ich meine, kann dir egal sein, wer privat organisiert ist oder in einem gemeinnützigen oder wie auch immer was Verbund. Was waren denn die Vorteile für dich, dass du sagst, ich wechsle?
Ich glaubte dort oder glaube immer noch, meinen Seelenfrieden gefunden zu haben, in Anführungsstrichen.
Aber die Patienten sind ja die gleiche am Ende des Tages.
Es sind,
ne,
die gleichen Patienten, und für die Patienten werden auch nie merken, ob es privat ist oder nicht privat oder Feuerwehr, werden sie nie merken. Ja, ich habe dort einfach ein ruhigeres Einsatzgebiet und viele nette Kollegen und einfach ein sehr ruhiges Arbeitsumfeld. Das macht es sehr angenehm.
Klingt grundsätzlich erstmal gut.
Ja.
Voll.
Also das heißt, hätte auch theoretisch dann statt A auch B werden können von den Gemeindezügen, sondern es war tatsächlich einfach mal so,
genau,
ein Tapetenwechsel nach, richtig, all den Jahren, kann man mal sagen.
Ne? Das kann man sagen, ja.
Ist ja auch manchmal schön, wenn man im Krankenhaus arbeitet, dass man sagt, man geht von A nach B oder ist irgendwie Buchhalter und sagt dann auch, jetzt wäre auch mal schön, wenn ich nicht nur Tapeten abrechne, sondern jetzt rechne ich Blumen ab oder so, weil es schöner ist.
Absolut, ja. Drittes Interview mit uns dreien sozusagen. Wer deinen Werdegang bis hier erstmal verfolgen möchte oder nachhören möchte, um vielleicht auch so Zusammenhänge zu verstehen, die jetzt gleich in diesem Gespräch kommen werden, kann sich ja erstmal vielleicht Folge 77 und Folge 115 anhören, unserer Reihe Die Gesprächsvorzieher, denn da wird einiges klarer, was dich zu TikTok und zu Social Media geführt hat und auch in dein Studium, was du ja mittlerweile schon fertig hast, da kommen wir gleich auf jeden Fall dazu. Jetzt sind ungefähr, naja, ganz, ganz grob 2 Jahre wieder vergangen, seitdem wir uns zum letzten Mal gesehen haben. In der Zwischenzeit ist unter anderem ein Buch entstanden und sehr viel anderes passiert. Aber was ist passiert? Was hat sich bei dir eigentlich alles getan in der Zwischenzeit?
Ach so,
seitdem.
Ich dachte, das sagt ihr mir jetzt, was passiert
ist. Nein, das sagst du uns.
Ja, was hat sich alles getan? Eigentlich nicht so viel, außer dass ich das Buch geschrieben habe, auf die Masterarbeit abgegeben habe, mit dem Studium fertig geworden bin und dann jetzt Doktorand bin an der Uniklinik Aachen zum Doctorero Medicinalium, das ist der Doktor der theoretischen Medizin.
Und steht schon ein Thema fest?
Ja, also ich werte die Patientendaten, Falldaten der zentralen Notaufnahme aus hinsichtlich der Versorgungstiefe der Patienten unter der Prämisse, Patienten, wie ist die Versorgungstiefe von Patienten, die mit dem Rettungsdienst in die Notaufnahme kommen?
Was heißt Versorgungstiefe? Durch wie viele Abteilungen die laufen müssen? Oder
wie viel Versorgung erhalten die? Also wie hoch sind die entsprechenden Fallschweregrade? Okay, das ist alles Fachgewissen. Kommen die auf Intensivstationen? Wie viele Beatmungsstationen haben die? Wie lange sind die überhaupt im Krankenhaus? Auf welcher Stufe stationär, ambulant oder intensiv sind die? Wie lange? Das alles soll dann in einer Versorgungstiefe abgebildet werden, um da eben zu gucken, okay, wenn Patienten mit dem Rettungsdienst kommen, wie tief ist da die Versorgung? Und wenn die Patienten nicht mit dem Rettungsdienst kommen, also sich selber vorstellen, wie ist da die Versorgungstiefe? Um dann im zweiten Schritt gegebenenfalls mittels maschinellem Lernen bei Aufnahme des Patienten vorhersehen zu können, wer stationär, ambulant oder intensiv aufgenommen wird. Genau, und dann entstand die Idee, eine Medienagentur zu gründen, die sich nicht auf die Nische, aber das Themenfeld, im Themenfeld grob so Gesundheitssystem, gesundheitliche Themen widmet. Und das ist die Medwork Media GmbH, zusammengegründet mit zweien, die schon sehr erfolgreich die Moin Media GmbH führen, mit Jörg und Malte. Und wir decken hier halt schwerpunktmäßig so, ja, Themen ab, die sich so grob mit Healthcare und Science in Verbindung setzen lassen. Das ist unser Motto. Und aus allem anderen halten wir uns auch raus. Aber einfach, weil wir festgestellt haben, dass es schon Unterschied macht, ob du nur etwas filmst oder ob du weißt, was du filmst. Und da braucht man eben Fachexpertise. Und diese bieten wir unter anderem an.
Dann hast du das letzte Mal mit einem Podcast angefangen, als du hier warst. Da bist du, glaube ich, jetzt aber selber kein Protagonist mehr?
Nee, genau, stimmt. Ich habe mich auch von Projekten verabschiedet oder aus Projekten verabschiedet. Der Podcast, den gibt es ja weiterhin, Retterview. Genau, zum 31.12. bin ich ausgestiegen, weil ich jetzt aktuell mein zweites Buch schreibe. Jetzt durch die Doktorarbeit, das nimmt jetzt Fahrt auf, viel zu tun haben werde und deshalb, ja, mich dazu entschieden habe, dass ich mich von irgendetwas trennen muss, um weiterhin effizient sein zu können. Und da hat der Podcast dann leider, war dann Teil davon.
Du hast das letzte Mal, glaube ich, erzählt, dass du dein Leben so strukturiert hast, als du das erste Buch geschrieben hast und nach dem Motto vormittags das eine, nachmittags das andere. Jetzt schreibst du gerade zwei Sachen gleichzeitig, was so in Sachen Abwechslung die Sache, glaube ich, ein bisschen schwieriger macht, weil du irgendwo sitzt und schreibst. Ob das denn jetzt das Buch ist oder die Doktorarbeit, ist dann wahrscheinlich erstmal nur so, ich weiß gar nicht, was schwieriger ist, wie man es schafft, medizinische Themen sachgerecht so zu beschreiben, dass Nichtmediziner sie verstehen. Wobei man gucken muss, wie das Buch wird. Oder ob man tatsächlich fachspezifisch dann Zahlen auswerten muss, um eine Doktorarbeit zu schreiben. Also das ist ja beides auf seine eigene Art und Weise anspruchsvoll. Wie teilst du das auf?
also auch ich denke des Öfteren daran, dass ich das mal gemacht habe und frage mich, wie habe ich das eigentlich geschafft? Weil ich aktuell irgendwie mir schwer tue, mich einem Projekt in dieser Intensivität zu widmen. Ich weiß nicht, ob das so ist, wenn man mal auf so einem hohen Level dann agiert hat, in Anführungsstrichen. Aber Stand jetzt kann ich leider nicht mehr vormittags Buch schreiben und nachmittags promovieren. Das geht einfach nicht von der körperlichen Leistung. Und weil mir sehr viele andere Sachen so auf dem Schreibtisch liegen. Also ich weiß es auch nicht. Vorhin zum Beispiel wollte ich noch mal kurz, bevor ich hingefahren bin, Buch schreiben. Da hatte ich noch 2 Stunden Zeit. Und dann kurz den Abwasch gemacht noch von gestern, kurz Sachen in die Waschmaschine geworfen, mir kurz meine To-Do-Liste geschrieben, was ich machen muss, und auf einmal waren 2 Stunden um und ich habe es dann doch wieder nicht geschafft. Insofern, ich kann gar nicht genau so Themen was beschreiben, was das genau ist, aber ich hatte den Eindruck, vor 2 Jahren hatte ich irgendwie weniger zu tun, dass ich das wirklich machen konnte. Ich konnte joggen gehen, morgens das schreiben, nachmittags das schreiben und das war mein Leben. Und jetzt super viele andere Themen, die dann aufploppen und Meetings, in denen man ist. Und ja, deshalb, dann ist man sehr viel auch gar nicht zu Hause. Wie jetzt die letzten 2 Tage, wo ich in Koblenz war, auf dem Deutschen Interdisziplinären Notfallmedizinkongress. Also ja, aktuell teile ich mir das so auf, dass ich versuche, das eine hinzubekommen.
Wann möchtest du die Doktorarbeit fertig haben und wann das Buch?
Das Buch ist wesentlich verbindlicher, da stehen ganz genaue Abgabedaten drin, also das wird im Herbst erscheinen, das bedeutet, wir befinden uns jetzt, glaube ich, in der heißen Phase, 6 Kapitel soll es sein, ich bin jetzt im 3. Sieht aber gut aus, dass wir das auch schaffen werden, und Doktorarbeit ist das Thema, dass ich sowieso 4 Jahre brauchen muss und insofern da gar nicht so den Struggle habe, jetzt da so hinterher zu sein. Aber eigentlich ist die Planung jetzt auch im Herbst so die erste Veröffentlichung. Das ist eine kumulative Promotion. Das bedeutet, man schreibt keine Monographie mehr, klassisch, also ein dickes Band, sondern man veröffentlicht 2-mal in meinem Fall und das wird dir dann als Doktor anerkannt. Da wäre jetzt im Herbst die erste Planung und dann im nächsten Herbst die 2. Planung. Mal schauen, ob ich das einhalten kann. Ich hoffe schon.
Wir drücken die Daumen.
Definitiv. Magst du schon was erzählen, was uns im Herbst erwarten wird? Du kannst natürlich auch von der Doktorarbeit erzählen, was uns erwarten wird, aber ich glaube, da wird der kleinere Teil der Zuhörer in der Lage sein, wahrscheinlich dir folgen zu können.
Also ich hatte immer gesagt, wenn ich ein 2. Buch schreibe, kann natürlich, die Verlage kommen natürlich, wenn alles gut läuft, direkt, ja, 2. Buch. Und ich habe immer gesagt, ich habe mir lange Zeit gelassen, weil ich gesagt habe, ich wüsste nicht, worüber ich schreiben soll. Ich habe mir jetzt alles von der Seele geschrieben. Alle Probleme einmal von A bis Z aufgelistet und was soll ich jetzt noch schreiben? Und deshalb habe ich gesagt, eigentlich sehe ich das jetzt nicht irgendwie ein 2. Buch. Und dann, das schreibe ich auch in der Einleitung, es ist zwar das 2. Buch, das ich schreibe, aber es ist nicht Teil 2, sondern es ist ein komplett anderes Thema, das steht auch nicht im Zusammenhang zum 1. Buch. Mir persönlich gefällt das 2. jetzt ein bisschen besser, oder ich könnte mir vorstellen, dass es besser in der breiten Masse ankommt, weil das Probleme der breiten Masse anspricht und sich weniger so um dieses Gesundheitssystem-Thema widmet. Es ist eigentlich so, dass der große Aufhänger dieses Buches sein wird, warum sich im Rettungsdienst zeigt, was in unserer Gesellschaft schiefläuft, weil ich der Meinung bin, dass wir in diesem Land viele hochtrabende Diskussionen führen, die so den Anschein erwecken, dass wir an einem Punkt sind, wo ich sagen würde, wenn wir uns mal kurz stehen bleiben würden und mal umdrehen, sehen würden, dass wir ganz viele Leute verloren haben auf unserem Weg und die vielleicht erstmal einsammeln sollten, damit wir dann wieder gemeinsam weitergehen können. Und das versuche ich dann an diversen Einsätzen aufzuzeigen, an Parallelgesellschaften, an Dingen, die man sich so, denke ich, einfach nicht vorstellen kann, dass die tagtäglich in diesem doch ja eigentlich so hochentwickelten Land passieren, und vielleicht auch aufzuzeigen, warum ich zum Beispiel völlig unempfänglich bin gegenüber so diversen Diskussionen, weil ich sage ganz ehrlich, es hat für mich überhaupt gar keine Relevanz und für die Leute, die wir behandeln tagtäglich, hat das auch null Relevanz, null. Die sind irgendwie, die haben ganz, ganz andere Probleme und wäre schön, wenn wir uns mal darum kümmern könnten. Das ist im Prinzip so das, worum es da gehen wird.
Klingt sehr, sehr spannend. Ja, ich habe gerade eben schon gedacht, Markus Lanz hat, glaube ich, seine Einladung für dich schon geschrieben.
Ja, das halte ich gar nicht für so unwahrscheinlich.
Ich sehe dich schon in Hamburg sitzen.
Wenn das dann eintritt, dann komme ich direkt danach, aber nochmal hier zur Folge.
Auf jeden Fall. Also, okay. Kriegen wir hin.
Nee, laden wir dich und Markus Lanz ein. Mal gucken,
genau,
wer kommt.
Ich frage ihn direkt dann.
Sehr schön. Ich bin gespannt, ob er nach Köln findet.
Weil ja, Ja, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen erörtert, was alles passiert ist und dass du auf jeden Fall super aktiv bist, egal bei was. Also du machst ja jetzt nicht mehr nur in Anführungsstrichen Social Media, sondern bist ja wirklich also eine Person des öffentlichen Lebens ein Stück weit auch geworden irgendwie. Also zumindest vielleicht in der Bubble, aber ja, man nimmt dich wahr, viele Leute kennen dich. Hast du auch im Vorgespräch gerade schon erzählt, dass du mittlerweile schon relativ viel erkannt wirst. Wie große Rolle spielt jetzt TikTok zum Beispiel noch für dich und Insta und also Social Media an sich, weil es klingt schon so, als würdest du dich auch ein Stück weit nicht da wegentwickeln, aber dass du schon auch andere Bereiche jetzt mittlerweile bespielst, sprich als Autor, irgendwann auch als Doktor. Ist das schon eine Art Brücke zu einem anderen Bereich? Und vielleicht irgendwann auch weg von Social Media?
Natürlich steckt jetzt hinter den Unternehmungen, an denen ich mich beteilige, so die Idee, okay, mit 50 schaut sich nicht mehr jemand an, wie ich irgendwie Patienten-Geschichten anschaue. Man weiß es ja nicht genau. Ich sehe das so ein bisschen als Fußballerkarriere. Man hat einen kurzen Zeitabschnitt in seinem Leben, in dem man viel leisten kann, viel machen kann, sich viel aufbauen kann, um dann das zu nutzen, um dann sich vielleicht perspektivisch davon wegzuentwickeln. Aktuell sehe ich das jetzt noch nicht, dass ich mich davon wegentwickle. Dafür macht es zu viel Spaß und es natürlich auch aktuell, es passiert auch da super viel in den sozialen Medien, sowohl auf TikTok. Also ich produziere immer noch primär nur für TikTok. Das wird dann umgewandelt in oder weiterverwendet für Reels, Instagram und für YouTube Shorts. Und so wachsen diese Kanäle dann so vor sich hin. Instagram ist sicherlich, wenn man das jetzt aufschlüsseln würde nach monetärem Wert, so der den höchsten Wert hat, weil Instagram durch die Möglichkeiten, Stories, Postbeiträge, Bildbeiträge und so weiter einfach auch am attraktivsten ist für Unternehmen, um da zu kooperieren. Instagram macht mir auch irgendwie am meisten Spaß, weil ich da so eine Interaktion auch mit der Community habe über Direct Messages. Ich behaupte ja immer noch von mir, dass ich jede Nachricht sehe, aber nicht jede beantworte. Genau, dadurch dieses direkte Feedback, das man da kriegt und was man sieht, so was so die anderen machen, das finde ich da halt sehr cool. Und auf TikTok ist es für mich immer so ein bisschen so, als würde ich so in eine Richtung reden. Genau, deshalb doch, diese Apps bespiele ich noch ganz gern.
Ich bringe noch ein anderes soziales Medium mit rein, LinkedIn. Wo du auch tatsächlich mehr Sichtbarkeit hast. Du hast zwar manchmal auch Beiträge, die sowohl auf Instagram als auch auf LinkedIn zu sehen sind, aber gefühlt ist das auf LinkedIn tatsächlich auch nochmal so die Professionalisierung von all dem, was du in den letzten Jahren eigentlich gemacht hast. Ist das jetzt nur wegen des Business, was du ja quasi auch gerade aufgebaut hast, oder ist das tatsächlich auch für dich ein bisschen Marketing in eine andere Richtung, um vielleicht auch eine Plattform zu schaffen, um Dinge zu bewegen und zu erreichen für das Gesundheitswesen, nenne ich es mal ganz, ganz groß allgemein?
Also ich glaube immer, man muss alle Plattformen bespielen, auf allen Plattformen präsent sein, um das maximale Ergebnis zu erreichen. Das bestätigt sich, wenn ich draußen unterwegs bin, dann sagt der Erste, bist du nicht der von TikTok? Der Zweite, du bist doch der von Instagram. Der Dritte sagt, du bist doch der von YouTube. Also die Plattformen haben alle ihre eigene Community und auch diese LinkedIn-Community ist eine ganz eigene Community, natürlich eher so eine professionelle, wobei ich da auch teilweise dann sehe, dass sich das ja auch so ein bisschen anders entwickelt, dieses Medium gerade. Aber natürlich bespiele ich auch dieses Medium sprachlich etwas anders, muss ich schon sagen. Also so ganz eins zu eins mache ich es manchmal nicht. Beim IKEA-Beitrag war das jetzt so, der war aber auch primär für LinkedIn produziert. Ich würde nicht sagen, dass da jetzt schon so viel bei rumgekommen ist in Form von, dass daraus jetzt Kooperationen entstanden sind oder so oder der Firma was erwachsen ist, vielleicht bald, aber muss man mal schauen. Ich glaube, das geht eher darum, dass man auffindbar ist, dass man sichtbar ist. Ich merke das ja als, ich war jetzt hatte zweimal den Vorsitz auf dem Kongress, auf dem ich gewesen bin. Und dann muss man natürlich diese Referenten googeln und dann hilft LinkedIn sehr gut, um direkt zu wissen, was ist der aktuelle korrekte Titel. Das ist ja auch in der Ärztewelt immer sehr wichtig. Was machen diese Leute? Wo sind die beschäftigt? Um die dann entsprechend auch anmoderieren zu können. Das ist so eine Visitenkarte, eine digitale. Und natürlich mache ich das aber auch, weil man dann entsprechend auch in Personen, die Verantwortung haben etc., denen schon zeigen kann, dass man eine gewisse Reichweite, ein gewisses Standing hat, was es dann einfacher macht, wenn man denen persönlich begegnet. Aber so eine konkrete Strategie verfolge ich da jetzt noch nicht. Und ich bespiele das ja auch nicht in der Frequenz wie die anderen Kanäle.
Braucht man, glaube ich, bei LinkedIn auch gar nicht so krass. Ist jetzt aber nur noch so ein Gefühl. Ich glaube, TikTok will mehr Content haben und fordert, glaube ich, auch mehr, damit man eine dauerhafte Reichweite bekommt, oder?
Kann ich gar nicht genau sagen. Also da streiten sich auch die Geister. das ist das Schöne bei YouTube. YouTube ist ja wirklich das Master-Medium der Insights. Bei YouTube lade ich ein Video hoch und habe nach 30 Minuten sehe ich ganz genau das vernichtende Ranking. Performance zu den letzten Videos 10 von 10, so nach dem Motto. Und das merke ich dann bei anderen, die dann immer so sagen, ja, der TikTok-Algorithmus, es ist nie so, also ich bin schon immer so gewesen, wenn ein Video schlecht läuft, dann mache ich nie den Algorithmus dafür verantwortlich, sondern mich selbst. Ich merke aber, dass viele andere so überzeugt von sich sind, dass sie grundsätzlich den Algorithmus bashen und nicht sich selbst. Man sieht nämlich dann schon manchmal, wenn ich dann denke, gut, vielleicht ist es ja doch der Algorithmus und ich lade das Video auf YouTube hoch, dann sehe ich, okay, performt auf YouTube dann vielleicht auch in den ersten 30 Minuten auf Platz 8, ist halt ziemlich schlecht für ein neues Video. Also scheint das Video wirklich ja nicht so gut zu sein. Und diese Insights liefert einem TikTok leider nicht. Deshalb ist das immer schwierig einzuordnen. Ja, es ist selten so, dass ein Video, was bei TikTok überhaupt nicht performt, dann auf einmal bei YouTube durch die Decke geht oder bei Instagram. Eher selten. Der Algorithmus bei TikTok, man versteht ihn nicht so ganz. Ich weiß jetzt nicht, ob ich... Es ist, wenn ich jetzt 2 Videos hochlade, die über 1 Million Leute sehen, dann wird das dritte in den ersten Stunden super gut promoted. Also TikTok vertraut einem dann. Sobald TikTok aber merkt, okay, das war unangebracht, das Vertrauen, dann lässt es einen das auch direkt spüren. Das ist halt das Schöne bei Instagram. Instagram ist eine sehr community-treue Plattform und da kann ich mich eigentlich darauf verlassen, dass so die Kern-Community, 300.000 Leute, das immer sehen werden. Instagram spielt das eigentlich doch so sehr fair aus, die Videos. Also den Instagram-Algorithmus nehme ich so mit am besten wahr. Bei TikTok weiß man es manchmal nicht so genau. Da hat man echt manchmal so einen Eindruck, der Algorithmus entweder beleidigt oder gerade völlig manisch und schießt einem das Video durch die ganze Plattform. Also
du hast eben gesagt, dass TikTok, Instagram und YouTube Shorts komplett unterschiedliche Communities sind. Trotzdem kann man halt sehen, dass die Reichweite zumindest in deren jeweiligen Umfeld sich ähnlich verhält. Also das heißt, obwohl es unterschiedliche Communities sind, kommen die Videos ähnlich gut auf der jeweiligen Plattform an. Was ja auch schon mal interessant ist, weil das heißt, dass die Communities dann doch am Ende ähnlich sind, ähnlich reagieren, ähnlich deinen Content
aufnehmen. Die sind ähnlich, aber es sind nicht die gleichen. Das meine ich. Also das ist ja das Lustige, wenn ich bei TikTok lade ich ein Video hoch, das sehen 4 Millionen Leute. Bei Instagram sehen es 3 Millionen und bei YouTube sehen es 1 Million. Dann haben es aber nicht die gleichen Leute gesehen, sondern tatsächlich hat dann die Plattform doch einen riesigen Anteil Nutzer, die nur auf diesen Plattformen unterwegs sind, weil sonst würde das Video ja nicht laufen, weil die Leute hätten es ja schon 2-mal gesehen. Und das ist das Interessante. Also ich merke auch vor allem in der ganz jungen Zielgruppe, die man ja eigentlich immer mit TikTok in Verbindung bringt, ich meine jetzt so vielleicht so 10, 11, 12, da merke ich auf einmal, dass die mich auch kennen, aber von YouTube, weil die Eltern sagen, ah, YouTube, sichere Plattform, du darfst YouTube haben, aber weder Instagram noch TikTok. Das ist dann auch ganz interessant.
Ja, hätte ich auch nicht so wahrgenommen, ehrlich gesagt. Aber vielleicht gibt es da mehr Altersverifikationsabfragen, weiß ich gerade gar nicht.
Also YouTube ist da schon, muss man sagen, sehr gut. Als Creator kann ich auch ankreuzen, dass Videos speziell für Kinder etc. Der Algorithmus ist auch sehr gut in der Lage zu verstehen, was in diesem Video gezeigt wird, ob man das ausspielen kann an Kinder oder nicht. Da sind die anderen Apps sicherlich noch nicht so weit.
Finde ich insofern interessant, weil YouTube für mich eher der konservative von den 3 Playern ist. Also was so Innovationskraft angeht, die Shorts kam ja auch relativ spät im Vergleich zu den Reels.
Ja, aber YouTube, darf man nicht vergessen, war das erste Online-Medium ja eigentlich, wo es Videos gab, so zum Abrufen on Demand, frei zugänglich und die haben einfach schon am meisten Erfahrung mit Algorithmen. Die haben das alles schon, diese ganzen Kinderkrankheiten haben die halt schon durchgemacht und die kommen jetzt erst dann auf so Plattformen wie TikTok etc. zu.
Thema Feedback, wenn wir gerade in den sozialen Medien so unterwegs sind, wir hatten das eben auch schon Vorgespräch, deswegen ahne ich ja schon, welche Richtung es geht. Wir haben uns ja vorher alles einmal angeguckt und haben festgestellt, dass bei dir eigentlich die Kommentare immer durchweg positiv sind. Ist das so oder ist das nur ein Gefühl? Weil es gibt andere Creator, die, glaube ich, ganz gut mit konträren Meinungen, Stimmungen zu tun haben oder manchmal auch, wo Kommentierende sich gegenseitig in die Pfanne hauen. Das sieht man bei dir nicht. Moderierst du das alles weg?
Nein, also ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich schaue mir die Kommentare, also auf YouTube schaue ich sie mir gar nicht an, auf Instagram manchmal ganz kurz, wenn ich zu viel Zeit habe, aber eigentlich auch überhaupt nicht und auf TikTok in den ersten 10, 20 Minuten beantworte ich Kommentare, danach weiß ich es auch nicht mehr. Ist auch glaube ich nicht so verkehrt, also schön zu hören, dass es da scheinbar kein Shitstorm ist. Ich muss schon sagen, dass es natürlich so ist, dass ich von so Shitstorm glücklicherweise bis dato verschont geblieben bin, was glaube ich zum einen damit zusammenhängt, dass ich mir einfach sehr viele Gedanken darüber mache, wie ich wirke, wie das wirken könnte und was das für etwaige Sekundärkonflikte auslösen könnte und ob es dann vielleicht sinnvoll ist, das gar nicht zu machen. Zum anderen Also ich reflektiere sehr viel selbst. Zum anderen behandle ich ja eigentlich keine konträren Meinungen. Ich tue ja eigentlich nur etwas für die Menschen. Ich zeige den Leuten spezielle Krankheiten zum Beispiel in Videos, wie sie das erkennen können. Oder ich zeige, wie wir umgehen mit gewissen Dingen. Also ich mache ja eigentlich jetzt nichts Verwerfliches. Ich bin ja schon lange weg von so Videos, auch der dumme Patient, so nach dem Motto. Was auch aus meiner Sicht einfach nicht zielführend ist. Und genau.
Auch Schwester Rabiata ist deutlich unpräsenter geworden.
In der Regel lade ich ja wirklich nur Sachen hoch, die ich auch selber erlebt habe. Sei ein Kollege ruft mich an, darüber musst du mal ein Video machen. Ich erlebe Schwester Rabiata einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, dass einfach alle nett sind pauschal, weil sie Angst haben, da verwerfelt zu werden. Aber ich habe jetzt schon seit Wochen, Monaten keine Schwester Rabiata mehr getroffen.
Tja. Vielleicht werden wir auch alle wieder mehr nett zueinander. Das wäre ja auch eine grundsätzlich gute Botschaft,
sehr, sehr schön,
auch für
ja.
dein Buch.
Also ich glaube ja, dass erst durch, das ist jetzt groß ein, ja, ich bilde mir einfach mal ein, dass Schwester Rabiata durch mich so überhaupt als Charakter so die erstmalig Präsenz in den sozialen Medien bekommen hat, somit sicherlich, dass auch innerhalb der Krankenhäuser eine große Reichweite hatte, des Pflegepersonals, das ist schon so ein feststehender Begriff und viele andere Creator machen jetzt auch so Schwester Rabiata Videos und insofern führt das, glaube ich, dazu, dass viele sich in ihrer Arbeit auch reflektieren und versuchen, dann unter Umständen ein Verhalten zu vermeiden, in dem sie sich so in einem Video wiederfinden könnten. Weil wenn man merkt, oh, das habe ich ja auch schon mal gesagt, stimmt, bin ich jetzt eine Schwester Rabiata, dann geht man ja vielleicht anders damit um. Insofern könnten hier, ohne mir jetzt zu viel auf die Schulter klopfen zu wollen, aber hier könnten die sozialen Medien ja vielleicht sogar dazu beigetragen haben, dass sich das Verhältnis verbessert.
Wäre ja auch schön. Also das, ich könnte mir negative definitiv. Effekte vorstellen. Das ist doch ein ganz guter Effekt sogar.
Wenn es schon Marketingkampagnen gibt, zumindest hier in Köln, von Verkehrsbetrieben und bekannten Gesichtern, die dazu plädieren, dass man doch netter zueinander sein soll, dann scheint ja da eine gewisse Wichtigkeit auch zu herrschen, dass das sich verändern muss.
Ja.
Irgendwie. Und zumindest ich, und du hast es ja vorhin auch so ein bisschen im Vorgespräch angedeutet, habe auch wahrgenommen, dass es eine gewisse Distanzlosigkeit mittlerweile gibt von Menschen zu anderen Menschen, jetzt auch zu dir. Ich meine, oder du hast ja auch selber gesagt, mittlerweile wirst du deutlich mehr erkannt, weil du ja auch schon eine große Reichweite hast. Ich meine, also es sind ja nicht nur die 2 Millionen von TikTok und Insta, sondern halt noch ein paar mehr von YouTube und von LinkedIn und überhaupt. Also ist ja schon ein relativ großer Kreis, würde ich sagen. Wie erlebst du das so außerhalb vom Internet, von Social Media eigentlich so? Wie tritt man dir gegenüber mittlerweile? Was hast du da für Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren, seitdem du auf TikTok angefangen hast?
Was habe ich da für Erfahrungen gemacht mittlerweile? Nee, ich will ja nicht sagen, ich habe alles erlebt, weil dann straft einen das Leben ja direkt am nächsten Tag. Und von Nummer zustecken über wirklich penetrant mir das Handy ins Gesicht halten, ja, hier einmal für meine Tochter gerade was aufnehmen, ohne mal zu fragen oder so, zu bist du nicht der auf der Straße, der Klassiker, zu wirklich, oh mein Gott, schreien, wenn da so 16-jährige Mädelsgruppen mich sehen, habe ich jetzt alles mitgemacht. Und mir ist das persönlich tatsächlich immer sehr unangenehm, erkannt zu werden. Ich will keine besondere Rolle spielen, insbesondere nicht, wenn ich privat unterwegs bin. Ich gehe auch immer schon so mit leicht gesenktem Haupt, damit man meine Visage vielleicht gar nicht erkennt. Die Jimmy Neutron-Friese. man erlebt da sicherlich viel. Ich denke mir halt immer, wenn Leute das wirklich jetzt so krass freut oder so, dann bin ich der Letzte, der dann irgendwie sagt, okay, ja, Foto können wir machen oder so. Wo es dann so meine Grenzen findet, ist, einige haben dann wirklich so ein Bedürfnis, mir so Geschichten von sich zu erzählen. Im Club, der Klassiker, wird betrunken angesprochen. Ja, ich muss ja auch mal sagen, ne? Also hier bei mir, ich arbeite ja da und da ist es ja so und so. Und das ist alles schön und gut, aber es ist nur so ein One-Way-Gespräch meistens. Die Leute wollen mir jetzt gerade mal 5 Minuten irgendwas erzählen und ich habe jetzt zuzuhören und dann können die mir sagen, ja, ich habe dem auch erzählt, ne? Ja. So, das ist etwas, was ich nicht so mag einfach. Ich sag mal so, selbstgewähltes Schicksal.
Ist es denn bei dir schon so schlimm, wie wenn jemand auf einer Party sagt, ich bin Arzt, dass die Leute dann um die Ecke kommen und nochmal irgendeine Fleischwunde zeigen, die sie mal hatten oder sowas?
Also es ist jetzt tatsächlich so, dass ich dem Verlag gesagt habe, nachdem der Verlag hat mich jetzt gefragt, ob ich Lesungen halten möchte und ich habe gesagt, ich mache keine Live-Veranstaltungen mehr, weil ich jetzt 5 Live-Veranstaltungen hatte und auf 3 Live-Veranstaltungen immer ein Rettungswagen kam, weil Leute, die diverse Vorerkrankungen hatten, zu dieser Show gegangen sind und dann entsprechend dekompensiert sind. Und ich habe halt gesagt, okay, ich möchte das ja gar nicht in Abrede stellen, warum das passiert oder sowieso. Ich habe gesagt, ich bin sicherlich jemand durch die Content-Nische, die ich bespiele. Das haben sicherlich andere Leute nicht, diese Problematik, dass ich auch Patienten erreiche. Und ich habe gesagt, ich möchte ehrlicherweise nicht, dass jede Show oder jede zweite Show oder 60% assoziiert sind mit, da muss ein Rettungswagen kommen. Deshalb habe ich gesagt, ich mache das nicht. Deshalb ist das sicherlich auch so. Also ja, da hat man ja schon die wildesten Sachen erlebt, muss man sagen. Ich frage mich, okay, warum nehme ich ein Medikament genau 3 Stunden vor einer Live-Veranstaltung überdosiert, damit die Symptome sich dann genau während der Live-Veranstaltung zeigen. Ich sage immer so ein bisschen Stockholm-Syndrom wie mit Uniform, habe ich glaube ich auch schon mal hier gesagt. Da muss ich halt sagen, okay, das ist dann für mich so eine Grenze. Ich will nicht in so einer Veranstaltung, wo ich eine ganz andere Rolle spiele, dann beruflich aktiv werden müssen, um dann auch noch Kollegen Arbeit zu machen. Und ich will auch nicht, dass es irgendwann heißt, so unter Rettungsdienstlern, oh Gott, wenn der Sprechwunsch in der Stadt ist, da fährt da bestimmt wieder einer hin, so nach dem Motto. Deshalb werde ich tatsächlich da gar nicht mehr so live in Erscheinung treten. Aber es ist trotzdem so, und das trifft, glaube ich, auf jeden Rettungsdienstler zu, sobald man sich auf einer Party als Rettungsdienstler outet. Ja, ich habe ja auch schon mal einen RTW gerufen. Ja, ich hatte ja da auch schon mal so eine Erfahrung. Ja, ich kann mich ja mal erinnern, da lag da einer und dann habe ich. Die Geschichten darf man sich dann auch alle immer anhören. Ja, Classic.
Ja, Entschuldigung.
Die Geister, die ich rief.
Ja, man hätte auch Jurist werden können und dann, sagen wir, für Freunde wahrscheinlich auch gerne mal kurz freundschaftlichen Brief schreiben oder sowas. Das also so, ich glaube, es gibt einfach so Berufe.
Ja. Ich kann ja mal Herr Anwalt fragen, ne?
Ah, du bist ja Jurist, ja perfekt, ja super. Ich mache Familienrecht, ja egal, mit dem Zaun, also.
Wenn Leute auch, wenn ich ein bisschen was mit IT zu tun habe, kommt auch mal so mein Notebook fährt nicht. Ich sage, ja, IT ist ein großes Feld und das ist zum Glück nicht mein Feld.
Genau, das kann ich mir auch vorstellen.
Da spielen andere.
Ja, ich, bei mir ist es halt jedes Mal, du kannst doch so gut fotografieren. Menschen kann ich gut fotografieren, ja. Vielleicht. Aber auch nicht jede Situation.
Ich sehe schon, du bist auf der gleichen Seite wie ich.
Ja.
Dann machen wir auch an der Stelle weiter. Wir spielen wieder unser kleines Assoziationsspiel.
Ui.
Mein Wort, dein Wort.
Wir sagen ein Wort, du sagst, was dir dazu einfällt. Es kann ein Wort, ein Satz, eine Geschichte, ein epischer Bandbreite sein. Wir haben auf dieser Speicherkarte noch 4 Stunden 55 Zeit. Also daran soll es nicht scheitern, dass das Thema nicht ankommt. Und dementsprechend fangen wir mit dem ersten Wort an. Und das würde ich dann wohl zum Besten geben. Und das ist Frikadellen.
Essen hier bei euch. Das fällt mir dazu ein. Zumindest in 2 von 3 Fällen.
Was haben wir das letzte Mal gemacht? Waren das nicht vegane Frikadellen? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich dachte, es wären nicht.
Irgendwas, was nicht erwartet wurde auf jeden Fall.
Ja, wir haben, und ich glaube, wir haben sogar damals noch gesagt, wir machen auf jeden Fall was anderes. Nicht, dass er denkt, es gibt hier immer das Gleiche. Das war
Never change a running system.
Okay.
Haben wir jetzt gemerkt. Ich habe ja den Rider erfragt vor der Show, hätte ich beinahe gesagt, vor dem Podcast. Man weiß ja nie, aber alles fein. Das nächste Wort ist Ruhe.
Ruhe hätte ich gerne mehr, habe ich wenig. Ja, das trifft's, denke ich, am besten.
Wie sind denn so deine Ruhephasen über die Woche?
Ich habe keine Ruhephasen, also.
Aber morgen ist, also wir zeichnen am Samstagabend auf, morgen ist Sonntag. Das genau. Ist doch eigentlich so ein Tag, wo jeder andere sagt, Füße hoch, Couch, Netflix an.
Richtig, schön wär's. Das heißt, mein Wecker klingelt wahrscheinlich so um 7:30 Uhr.
7:30 Uhr.
Damit ich um 8:45 Uhr spätestens losfahren kann, um dann um 9:45 Uhr am Fußballplatz zu sein, in Aachen, wo ich ja noch Fußball spiele. Hm. Dann haben wir ein Spiel, das wird von 11 bis 13 Uhr gehen. Mit Duschen und so weiter bin ich dann vielleicht 15 Uhr zu Hause. Dann steht bei mir auf der To-Do-Liste Nachlese Messe und das muss ich dann Sonntag machen, weil ich an dem Wochenende nie Workload bekomme, weil die Leute alle arbeiten. Und wenn ich etwas dann am Wochenende nicht erledigt kriege, dann hänge ich nur noch hinterher die ganze Woche, weil ab Montag geht es direkt wieder los mit bam, 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 bam. Und das heißt, ich werde dann die Zeit nutzen von 15 bis 17 Uhr, um dann was nachzuarbeiten. 2 Stunden ist jetzt auch nicht viel. Und eigentlich müsste ich auch noch Buch schreiben in der Zeit, werde ich wahrscheinlich auch nicht schaffen.
Und ich sag gerade, die Doktorarbeit ruft ja auch noch so nebenbei, ne?
Und um 17.30 Uhr ist dann, weil ich jetzt eine Woche später oder eine Woche vorher dann Geburtstag hatte, 28 geworden bin, kommt die Family, dann gehen wir was essen, dann ist der Abend vermutlich durch. Ja, und dann werde ich, denke ich, pünktlich ins Bettchen gehen, um dann Montag direkt wieder weiterzumachen. Also insofern, nee, leider ist das kein entspannter Sonntag.
Ich habe noch gerade geguckt, ob ich das Happy Birthday hier irgendwo auf der SD-Karte habe. Ja, alles gute Nachträge, das genau. Wusste ich natürlich nicht.
Nee, alles gut, danke, danke.
Sonst hätten wir doch einen Geburtstagskuchen gemacht statt Paradiescreme.
Nein, nein.
Ja, krass, das ist tatsächlich eine sehr hohe Workload, aber immerhin was Sportliches dabei.
Ja, ist ja nicht so, als ob ich das nicht gerne machen würde mit dem Fußball, aber Fußball zieht schon, seit ich jetzt auch wieder zweimal die Woche trainiere, extrem viel Zeit. Also es ist...
Das Training ist dann auch in Aachen?
Ja. Also da glücklicherweise um 19.30 Uhr, da ist eigentlich der Tag schon gelaufen. Ich würde auch um 19.30 Uhr, wenn ich jetzt keinen Fußball hätte, nichts mehr groß operativ machen. Aber ja, dieses Wochenende, natürlich immer dieses frühe Aufstehen, weil diese Herrenspiele immer um 11 sein müssen, das ist schon knackig.
Herrenspiele.
Damit man auch noch was trinken kann.
Ja, ja. Klar.
Ja, weil die Kinder dann, weil die C-Jugend muss ja dann ab 12, 2 oder sowas ran.
Ja, es ist so, dass die erste Mannschaft, die ersten Mannschaften spielen meist um 15 Uhr, die zweiten Mannschaften dann halt um 11 Uhr, damit halt die ersten Mannschaften um 15 Uhr spielen können. Aber so hoch werde ich es wahrscheinlich nicht mehr schaffen.
Ah, bist doch gut im Training jetzt. Und wenn dann irgendwie die Bücher geschrieben sind, dann wird es sogar noch einfacher, das zu tun.
Ja, aber auch für einen Fußballer bin ich sehr alt, muss man sagen.
Also. Stimmt.
Nur andere haben
wir so mit 30 in Rente, ne?
Ja, Thomas Müller lebt gerade das Gegenbeispiel oder Messi, Ronaldo, die sind ja fast 40, aber ja, so ungefähr.
Naja, das Geld wird sicherlich stimmen, dann kann man das mit 40 auch noch machen.
Ja.
Aber wo wir das gerade hatten, du hast ja eben den Vergleich gebracht, ich habe mir das entfallen, als es da war, du hast eben das Beispiel gebracht, dass man die Power noch nehmen muss, solange sie noch da ist, wie bei einem Fußballspieler auf das Business bezogen, um dann irgendwann vielleicht vorgesorgt zu haben für die Zeit ab.
Zumindest.
Keine Ahnung, 40?
Also keine Ahnung, ich weiß ja, man weiß ja nie, was so ist irgendwann. Ich schreibe ja auch viele E-Mails an mich selbst, die ich mir dann irgendwie zuschicken lasse. Ich warte darauf, dass jetzt endlich mal eine kommt, die ich mir irgendwann mal geschrieben habe. Ich weiß noch nicht, was ich da eingestellt hatte. Jedenfalls ist es so, dass ich natürlich, wenn ich jetzt vielleicht in 10 Jahren Kinder haben sollte und dann merke, okay, du kannst mit denen frühstücken, kannst die in die Schule fahren und dann auch abends abholen und am Wochenende was unternehmen, weil du in dieser vorherigen Zeit so viel zeitlich investiert hast, dann würde ich sagen, okay, dann hat sich das gelohnt. Wenn das dann immer noch so ist, dann weiß ich nicht, gehe ich auf den Stock. Habe ich wahrscheinlich graue Haare und eine Glatze.
Ja, also mit der Glatze, glaube ich, würde man jetzt schon sehen und mit den grauen Haaren sieht auch noch sehr gut aus. Ich glaube, so schnell kommt das nicht. Aber tatsächlich ist das eine gute Perspektive. In welchen Abständen kommen die E-Mails? Also wie lange sollte das dauern?
Die ist auf Zufall eingestellt, aber ich dachte mir so, jetzt langsam können doch mal irgendwelche E-Mails kommen. Also ja.
Und ist das random? Das heißt, es kann sein, dass du zuerst eine Mail bekommst, die du deutlich vor kürzerer Zeit geschrieben hast, oder geht das chronologisch?
Boah, das kann ich dir gar nicht sagen.
Das wäre auch nochmal spannend.
Ja, ich hoffe, dass die Server nicht abgestaltet werden vorher, so die E-Mails gar nicht mehr wegkommen.
Ja, oder deine E-Mail-Adresse sich ändert. Oder das Spam-Post war Spam jetzt besonders gut.
Das ist gut, da muss ich auch mal reingucken, ja.
Nicht, dass es daran scheitert, das wäre schade. Dann bin ich wieder dran. Und wir hatten es schon, deswegen sind wir natürlich alle gespannt auf die Story. IKEA,
ja. die Story schlechthin. Eingeschlagen wie eine Bombe auf LinkedIn und Instagram. Ich hatte letzten Samstag Tagdienst und wir wurden um 15, 16 Uhr alarmiert in den IKEA in Köln zur Kopfplatzwunde. Und der Kollege sagte schon so, oh, jetzt schicken die uns jetzt zur Stoßzeit in den IKEA, was ist denn da los? Wo ich sagte, naja, die schicken uns ja jetzt hier nicht zum Einkaufen hin. Also wir haben da ja einen Auftrag, wir stellen uns ja nicht an die Kasse da. Und ja, es graute uns wirklich schon davor, aber was soll man sagen, wir wurden schon von der Straße, von der ersten leuchtgelben IKEA-Mitarbeiterin eingewiesen und da hat sich dann quasi so eine Perlenkette an IKEA-Mitarbeitern auf dem Parkplatz aufgebaut, die in 200, 300 Meter Abständen standen, den Verkehr geregelt haben und uns gleichzeitig gesagt haben, wo wir lang müssen. Wir konnten da flüssig durchfahren bis zu dem Punkt, wo wir aufgenommen wurden. Von da aus sind wir dann in den Markt oder durch den Markt geführt worden. Da war auch halt echt die Hölle los. Kamen dann zum Patienten, wo wiederum auch 5 IKEA-Mitarbeiter standen, die bereits eine Sichtschutzwand um den Patienten errichtet hatten, damit das keiner sieht, was da passiert. Und in der Mitte ein Betriebssanitäter, der schon sämtliche Messwerte, Anamnese erhoben hatte, also alles vom Feinsten, der einem eine völlig ruhige und qualifizierte Übergabe gemacht hat. Und das lief so rund und so flüssig, perfekt durchdacht, dass ich einfach sagen muss, okay, das muss man teilen. Und IKEA, top. Also wenn man irgendwo umfällt, dann beim IKEA.
Ehrlich gesagt, das ist für mich eine Gänsehautgeschichte, auch wenn das vielleicht für viele gar nicht so merken mag. Aber ich finde, wenn so Prozesse, die Menschen helfen, unterstützen oder auch zur Sicherheit beitragen, so gut eingespielt laufen, das ist fast wie die Rettungsgasse, die sich aus Zauberhand dann doch tatsächlich mal gebildet hat, dann finde ich sowas immer einen tollen Gänsehauteffekt, weil ich es einfach bemerkenswert finde, dass es dann doch mal funktionieren kann. Und das schöne Beispiele sind, dass es auch auch klappt. Man hat unter LinkedIn, vielleicht noch als Anmerkung, weil du Kommentare ja nicht liest, hat es tatsächlich noch IKEA-Mitarbeiter gegeben, die es bestätigt haben, dass sowas regelmäßig geübt wird und es das auch für alle anderen Fälle gibt. Also egal was ist, es gibt immer Codeworte, die mitgegeben werden, wo dann zuerst die Mitarbeiter informiert werden, was passiert wird oder passieren muss und dann anschließend die Kunden informiert werden, sodass die Mitarbeiter schon quasi in den Planungsabläufen sind, bevor dann der eigentliche Fall mitgeteilt wird. Deswegen finde ich es umso faszinierend, dass das in so einem großen Kaufhaus, wo man sich auch tatsächlich gut verlaufen könnte ohne Hilfe, dann umso besser funktioniert.
Ja, hervorragend. Kann man nicht anders sagen.
Also Musterbeispiel für alle anderen, die vielleicht ein Unternehmen haben, Einzelhandelsgeschäft.
Frag mal so, bei Ikea.
Ja, also kleinere Verbesserungen.
Entdecke die Möglichkeiten, hieß der Claim früher. Freund von mir arbeitet ja mittlerweile auch beim Ikea und was er so auch von der Arbeit und sowas erzählt hat und vom Einarbeiten, das klingt alles sehr, sehr durchdacht und sehr durchoptimiert und deswegen ja, bestätigt das dein Erlebnis auch irgendwie ein bisschen, finde ich. Also ja, können sich andere eine Scheibe von abschneiden. Der nächste Begriff ist Bestseller-Autor.
Bin ich jetzt seit anderthalb Jahren.
Wie fühlt sich das an?
Ja, ich stelle mich bei den Patienten auch mal vor. Guten Tag, Luis Heichmann, ich bin Bestseller-Autor. Nee, Spaß. Ja, ist cool, dass man den Titel hat. Gibt einem natürlich so eine gewisse Seriosität in manchen Dingen. Es ist nochmal was anderes zu sagen, ich bin Influencer, als wenn du sagst, ich bin Spiegel-Bestseller-Autor. Wir sind Leute, okay, der kann scheinbar auch schreiben, sich ausdrücken, scheint schon mal nicht so schlecht zu sein. Auch wenn man ehrlicherweise sagen muss, ist jetzt auch, glaube ich, keine Kunst, als Influencer-Spiegel-Bestseller-Autor zu werden. Einfach aufgrund der Reichweiten, die man ja schon hat. Die müsste sich ja ein ganz normaler Autor erstmal aufbauen, durch Qualität. Und ja, bin ich, freue ich mich drüber. Das heißt, das nächste Buch bekommt auch schon direkt den Sticker Spiegel-Bestseller-Autor.
Okay, muss man also nicht mehr, keine Verkäufe mehr für erreichen oder sonstiges?
Es ist genau doch, damit der Sticker Spiegel-Bestseller dann draufsteht, okay. Schon. Aber man darf dann Spiegel-Bestseller-Autor draufkleben.
Mhm. Ach, auf die Feinheiten muss man natürlich wieder achten. Mhm. Wenn man natürlich nicht im Game drin ist, dann macht man diese Unterscheidung gar nicht.
Sehr gut.
Aber tatsächlich, der Aufkleber Spiegel-Bestseller-Autor darf schon auf dem Buch kleben, bevor es explizit dieses Buch ein Spiegel-Bestseller ist.
Genau, aber ja. Es wurde von einem Spiegel-Bestseller-Autor geschrieben.
Das, klar, der bleibt man ja dann im Endeffekt.
Ja, genau.
Ja, schon clever. Man muss Marketing gut durchdacht.
Voll. Wie waren denn überhaupt die Reaktionen auf das erste Buch?
Ich glaube, ich habe es letztens mal gegoogelt tatsächlich. So fast 5 Sterne überall. Also insofern, so schlecht scheint es nicht gewesen zu sein. Ich hatte mal, ganz am Anfang habe ich mir so die Rezension durchgelesen. Ich glaube, die Negativrezensionen waren, ja, die Heulsusen im Altenheim, da geht's richtig ab. Also etwas unqualifiziert. Und Kommentare, die, glaube ich, nicht so gut waren, gingen so in die Richtung, sie hätten sich was anderes unter dem Buch vorgestellt. Ich denke, die werden sich dann eher so im zweiten Buch wiederfinden. Und ja.
Hat es die Erwartungen erfüllt, sofern es Erwartungen gab? Also.
Ja, ist Spiegel-Bestseller-Autor geworden. Ja, insofern cool. Hat es meine Erwartungen auf jeden Fall erfüllt und der Verlag war auch immer sehr begeistert. Es verkauft sich gut ab, wurde mir gesagt.
Das ist doch cool.
Ja.
Das heißt aber, was sind dann deine Erwartungen an das zweite Buch? Weil willst du die jetzt nochmal genauso erfüllen oder hast du nochmal andere Erwartungshaltungen?
Nee, meine Erwartung wäre jetzt, oder meine Hoffnung eher, dass es natürlich auch ein Spiegel-Bestseller wird. Und
dass Markus Lanz schreibt.
Genau, dass man sich vielleicht auch so ein bisschen mit den Themen beschäftigt. Aber letztlich ist es dann, ob das jetzt wirklich eine große Welle auslöst, mal schauen. Wir lieben es ja dann immer so über Themen einmal zu diskutieren, aber wenn es dann in die Umsetzung geht, da ist man ja in Deutschland ganz schwierig, deshalb, ja.
Was wäre denn für dich schon so ein Teilerfolg, etwas, wo du sagst, wenn es das bewegt hat oder wenn es das ins Licht gerückt hat oder wenn sich daraus das bewegt, dann?
Das kann ich jetzt noch gar nicht so sagen. Da muss man dann, müssten wir tatsächlich dann auch mal in einem Jahr sprechen. Dann könnte ich sagen, okay, diese Erfolge hat es wirklich erzielt. Weil so Dynamiken abzuschätzen ist immer sehr, sehr schwierig. Da entwickeln sich meist von selbst. Unterschätze niemals seine Reichweite, sage ich. Insofern mal schauen.
Okay. Jetzt hätte ich gesagt, naja, wenn Sozialministerin mich einlädt und wir reden nochmal über Möglichkeiten oder sowas, dann.
Ja, ich mag dieses ganze Gerede immer nicht. Ich kann auch mittlerweile keine Podiumsdiskussionen mehr hören, weil es immer die gleichen Themen sind, mit immer den gleichen Inhalten. Alle haben jetzt mal alle was gesagt und schön. Herzlichen Glückwunsch. Jeder hat mal irgendwann in den Raum geworfen, aber die Umsetzung wäre mir lieber, die konkreten Maßnahmen und nicht immer dieses ja, alles ganz schlimm, ja, stimmt.
Dann hoffen wir einfach mal, dass sie, bevor sie dich einladen, diese Stelle im Podcast gehört haben, um dann direkt mit konkreten Plänen auf dich zuzukommen.
Das wäre super.
Dann nur, passt nicht. Wir wollen einen letzten Begriff noch machen, auch wenn es schon gefallen ist, Aber vielleicht hast du eine spontane Assoziation zu Schwester Arabiata, ja genau.
Penna Arabiata, Schwester Arabiata. Mein Gott.
Ja, da muss ich tatsächlich an eine Dame denken. Ich glaube, sie arbeitet gar nicht mehr im Uniklinikum. Ich sage aber nicht in welchem.
Nein, nein, alles gut.
Aber da gab es eine Schwester und der ist das konkret nachempfunden. Und das Lustige ist, die Kolleginnen von ihr, die wissen, dass ich mal dort gefahren bin und die wissen auch direkt, wer gemeint ist. Und ich glaube, dass sie mittlerweile tatsächlich in Rente ist, in der wohlverdienten Rente. Aber ja, wie gesagt, Schwester Rabiata erlebe ich jetzt glücklicherweise gar nicht mehr.
Eine Legende.
Zeiten bewegen sich und ändern sich.
Ja,
und von daher können ja Sachen auch positiv in eine Richtung gebracht werden.
Ja.
Du bist sehr groß unterwegs, was Öffentlichkeitswirksamkeit angeht. Du hast die sozialen Medien, du hast jetzt deine Auftritte, wo du zu Kongressen, Fachtagungen eingeladen wirst. Zum Teil auch Dinge, das ist zumindest mein Eindruck, den ich habe, bewertest oder nochmal Dinge dazu sagst, deine Meinung dazu bringst, bist als Speaker unterwegs. Gibt es etwas, was du dir wünschst, wo du sagst, dass all das im Gesamtpaket bewegt etwas in eine bestimmte Richtung, macht irgendetwas, löst irgendwas aus? Hast du da einen Wunsch oder hättest du einen Wunsch, dass sich bewegen sollte, ändern sollte, nach vorne gehen sollte?
Ja, schwierig. Also ich merke jetzt natürlich schon, dass durch was auch immer, also meine Seriosität natürlich steigt. Und wenn man dann sieht, okay, der war ja bei der Kassenärztevereinigung in Bayern, dann kann er ja schon mal nicht so ulkig sein, sondern hat er vielleicht auch eine seriöse Seite. Also ich versuche sehr viel im Bereich Social Media zu bewegen, nicht nur um da aufzuknacken, so alte Denkmuster, sondern eben auch, indem ich in Notsandklassen gehe, ganz konkret den Leuten zeige, wie verhalte ich mich auf Social Media, wie erkenne ich gute Healthfluencer, schlechte Healthfluencer, wie kann ich das für mich bewerten, was gibt es für Fallstricke und warum bin ich nicht das Vorbild? Also ich kann niemals die Messlatte sein. Da versuche ich viel zu bewegen, in der Hoffnung, dass die das dann auch mitnehmen. Da ist mir mein großes Anliegen wissenschaftliches Arbeiten, weil man sehr viel auch immer konfrontiert wird mit irgendwelchen Studienbattles, wie ich es immer nenne. Irgendwelche Influencer, die sich dann mit fraglichen Studien konfrontieren und sagen, der hat Unrecht, weil die Studie. Und dann muss man ja nun mal sagen, Studie ist nicht gleich Studie und da gibt es ja wirklich viele Hürden und viele Wege, was eine gute Studie ausmacht und auch das versuche ich denen zu vermitteln. Wo finde ich überhaupt Studien? Wie kann ich selbst ganz für mich mal schnell mir einen Überblick verschaffen? Das ist mir ganz wichtig, dass den jungen angehenden Notfallsanitätern zu vermitteln, weil die es de facto einfach nicht lernen. Und auf anderer Ebene natürlich gerne auch zu zeigen, was die sozialen Medien alles Positives bewirken können. Ich hatte da für einen Vortrag mal ganz konkret die Zahlen bekommen von meinem Arbeitgeber, wenn ich Werbung gemacht habe für die Bewerbung und nicht, was da passiert ist. Also dass es wirklich zu mehr Einstellungen kam, mehr Bewerbungsgesprächen und. Dass es also einen Effekt haben kann und einen positiven Effekt. Und genau, das ist so meine Mission, auf der ich unterwegs bin. Und natürlich, und deshalb ist es dann zum Beispiel so ganz cool, bei der KV Bayern dann gewesen zu sein, dann erhält man nochmal ganz neue Einblicke in Bereiche. Diese Einblicke kann ich wieder teilen und somit kann ich einfacher Verständnis vielleicht auch schaffen. Ich sage immer, je mehr ich rumkomme, desto weniger kann ich meckern, weil ich mittlerweile alle Seiten irgendwie verstehe. Und das trage ich dann natürlich auch gern so nach außen, damit die Leute das auch verstehen.
Du hast gerade gesagt, es steigert deine Seriosität. Ist der Doktortitel auch Teil der Seriositätssteigerung? Oder
der Seriositätskampagne.
Nein, aber nee, wenn du diese Überlegung hast, ist das ja, kann es ja tatsächlich ein Mosaikbaustein sein.
Nee, ich dachte mir jetzt nicht, ich promoviere oder werde promoviert, nur um Seriosität zu haben, sondern für mich ist das, ich brauche von allem etwas. 20% mache ich gerne Social Media oder 30%. Ich mache 30% gerne diese Geschäftsführergeschichte. Und ich mache aber auch sehr gerne zu 30% diese, ist doch 20% gewesen, na egal, 25%. Also denkt euch das alles nochmal in 25%. 25% Rettungsdienst mache ich sehr gerne und aber ich forsche halt auch zu 25% gerne. Und darin ist einfach, findet sich dieser Doktor wieder. Also jetzt so gar keinen Forschungsauftrag zu haben, das würde mich unbefriedigend zurücklassen. Und deshalb mache ich das im Prinzip weiter. Mir macht das Spaß zu forschen, mir die Zahlen anzuschauen, da rumzugrübeln den ganzen Tag. Ja.
Apropos Forschen, du hast ja beim letzten Mal davon erzählt, wie du die Karnevalseinsatzzahlen bzw. die Prediction, die Vorhersage für Einsätze von Rettungswagen zu bestimmten Tageszeitungen, Sonderfall Karneval, vorgenommen hast. Wird das aktiv noch genutzt? Ist das noch etwas, was...
Da sind wir wieder bei der berühmten Umsetzung. Ich habe jetzt gezeigt, dass es theoretisch möglich ist. Müsste halt einer umsetzen. Dann ist immer die große Frage, wer setzt es um? Also umgesetzt wurde es nicht. Ich habe praktisch theoretisch gezeigt, dass es möglich ist.
Ja. Und wahrscheinlich war es nie einfacher es zu machen als jetzt, weil die generativen Modelle und die KI-Modelle ja nie leichter zugänglich waren als jetzt, 2 Jahre später.
Ne? Es ist aber auch nichts schwieriger zu knacken als eine Behörde. Also da mal mit KI um die Ecke zu kommen, uiuiuiui. Yes.
Okay. Dann habe ich gar nicht gefragt.
Außer beim Finanzamt. Ne? Also wenn es ans Geld geht, da nutzt man jeden technischen Fortschritt, der möglich ist, aber ja.
Erstmal müssen die Faxe abgeschafft werden, dann kann man mit KI.
Wir tackern ja neuerdings.
Ah, jetzt weiß ich, ich musste den Bogen erst sehen. Ich habe eine sehr lange Einleitung geschrieben, um zum Punkt zu kommen. Wir sind aber eigentlich gerade noch mitten im Thema. Wir hatten es eben auch schon Thema, du bist neben deinen ganzen Sachen, die du machst, auch noch aktiv im Rettungsdienst tätig. Wahrscheinlich in einer geringeren Schichtanzahl, aber es ist immer noch so, dass du live aus dem Leben Eindrücke bekommst und weißt, wie es an der Front klingt jetzt auch wieder so, ne? Aber du weißt, wie es einfach ist und wie es auch immer noch ist. Du hast aber damals schon im Interview gesagt, dass es wahrscheinlich Rettungsdienstler nicht das ist, was du bis zum Berufsende machen möchtest. Siehst du dieses Ende des aktiven Rettungsdienstes inzwischen näher oder kannst du inzwischen sagen, das wird wahrscheinlich noch 10 Jahre dauern, weil habe hier gerade echt immer noch viel Spaß und dadurch, dass ich es reduziert habe, hat es einen guten Ausgleich zum Gesamtlebensverhältnis bekommen.
Ja, letzteres kann man eigentlich sagen. Also ich bewundere die Kollegen, die das immer noch in Vollzeit durchziehen. Da höre ich aber auch immer die meisten Beschwerden und ich sage halt immer, ja, Leute, ich verstehe es so grob, aber für mich ist es halt auch, ich komme dann hier hin, habe jetzt auch hier nicht so viel zu tun, bin dann wieder weg. Und ich kann natürlich verstehen, dass dann eine gewisse Dinge aber grundsätzlich abfacken, wenn man halt 3/4 seiner Lebenszeit da verbringt. Das habe ich dann nicht. Trotzdem ist das auf jeden Fall etwas, was ich nach wie vor sehr, sehr gerne mache. Genau, unweigerlich ja auch damit verbunden bin auf Weise, weil das eine bedingt ja das andere quasi. Das ist ja auch sehr viel Inspiration letztlich. Aber natürlich bin ich nach wie vor Rettungsdienstler durch und durch und mache das einfach gern.
Das ist eine gute Nachricht auch an alle. Und das heißt, es gibt noch weitere Storys.
Yeah. Yay! Das Comeback von Schwester Rabiata ist schon gesetzt irgendwo.
Ja, vielleicht gibt es auch einen neuen Protagonisten,
oder
in die Ecke
so
kommen.
Ja, genau.
Wir haben gerade eben auch schon über die Agenturgründung gesprochen. Das ist ja quasi ein anderer Teil, der bei dir Zeit einnimmt. Network Media. Du hast es eben so schnell gesagt, dass ich fast gedacht habe, Network Media, nein, Med Medizin.
Matt, nicht Mettwurst, ne?
Genau.
Matt und Work.
Network Media. Willst du auf lange Sicht noch Content Creator bleiben? Weil wenn man so eine Agentur gründet, hat das natürlich auch schon so ein bisschen anscheinend, jetzt zeige ich anderen oder helfe anderen dabei, Content zu erstellen und bin eher sowas wie ein Produzent im Hintergrund.
Nee, eher ist es so, dass ich festgestellt habe, dass die Anfragen immer komplexer geworden sind. Es ist nicht mehr irgendwie, es ist viel mehr, hör mal, wir sind Unternehmen X, wir haben keine Ahnung. Wir brauchen mal eine Strategie. Und da ist es nicht getan mit, ich komme mal vorbei und mache ein Video, sondern die brauchen alles. Und das abzubilden, ich kann ja dann Teil auch davon sein als Creator, aber das abzubilden, dafür braucht man halt wirklich eine Agentur, die sich damit auseinandersetzt und Leute hat, die da sich intensiv auch mit den Kanälen beschäftigen und den Produkten, um die es geht. Und das ist im Prinzip auch der Grund dann letztlich, warum diese Network Media ins Leben gerufen wurde. Und weil ich natürlich auch sehr gut vernetzt bin mittlerweile und dann auch einige Dinge gut bei den richtigen Leuten schon mal platzieren kann.
Woher ziehst du das Wissen, das umzusetzen? Ist es die praktische Erfahrung, die du selber gemacht hast? Ist es die Vernetzung mit den anderen?
Also das praktische Wissen, wenn es darum geht, so Digitalstrategien zu entwickeln, das läuft im Wesentlichen über die Mitgeschäftsführer, die ja auch bei Moin Media unterwegs sind. Da haben die einfach die Kompetenz, die waren früher bei Mediakraft, so einem riesigen Medienhaus, und die wissen einfach, wie das läuft, wie man KVAs am besten schreibt und die ganzen einzelnen Bezeichnungen und
Kostenvoranschläge für die Leute, die jetzt damit nicht anfangen können.
Kostenvoranschläge schreibt, was man da rein schreibt und. Content Pieces hier und da und tralala. Und ich bin dann eher dabei, das Ganze dann auch nochmal fachlich zu bewerten, was da sinnvoll ist und was nicht, um das dann in die richtige Richtung anzustoßen.
Aber es ist auch tatsächlich so etwas, was man auch nie vergessen darf bei Agenturen. Die arbeiten halt nicht im Vordergrund. Die arbeiten halt im Hintergrund. Ja, das ist der Grund, warum man sie im Idealfall gar nicht wahrnimmt, weil es ist nur für die Leute, die ein Business haben, wichtig, dass es so eine Agentur gibt, wie man ansprechen kann. Für euch als diejenigen, die in der Regel sich was angucken, ist eine Agentur nicht wichtig. Punkt.
Die Arbeit, die du auch, Luis, gerade beschrieben hast, ist ja auch eigentlich das, ich würde mal sagen, wahrscheinlich die 80%, die da reinfließen, um dann am Ende ein Video zu haben oder was auch immer man dann als Ergebnis haben möchte und braucht, ne? Aber das Video drehen alleine ist ja nicht die größte Arbeit an Content Creation, ne? So.
Nee, das stimmt. Ich werde mich hüten davor, Stundenzahlen zu nennen. Nachher hört hier keine Ahnung was zu. Aber es ist schon so, es beginnt ja bei der Idee. Dann denke ich so wahrscheinlich so ein bisschen so darauf rum, manchmal so ein paar Tage oder so ein paar andere Zeiträume, denke ich so drauf rum, okay, wie könnte man das denn jetzt praktikabel umsetzen? Dann gehe ich hin und schreibe ein Skript dazu. Dann geht es natürlich darum, die verschiedenen Rollen einzunehmen, das Ganze dann aufzunehmen. Da bin ich mittlerweile auch tricky unterwegs. Dann merke ich manchmal, oh verdammt, jetzt war natürlich genau da das Mikro nicht an oder du hast dich versprochen. Und da bin ich mittlerweile so ausgefuchst, dass ich da mich fast zu einem sehr guten Synchronsprecher entwickelt habe und dann in der Post Dinge nochmal nachspreche, von denen man gar nicht sieht, dass ich sie anders gesagt habe oder von denen man gar nicht merkt, dass es eigentlich ganz anders entstanden ist. Zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel ist das Video, was ich gemacht habe. Ich arbeite im Rettungsdienst. Natürlich, das ist komplett nachgesprochen. Da ist kein einziger Satz so wie aufgenommen, weil die Tonqualität zu schlecht war. Da habe ich sogar teilweise an einer Stelle werfe ich die Kladde zu. Das hört man aber nicht. Und das sogar dieses Geräusch habe ich nochmal aufgenommen und nachträglich eingefügt. Das ist aber komplett alles in der Post entstanden.
Boah, alles ist man da nicht nachträglich ein bisschen sauer auf sich selber?
Ja, aber auch stolz, dass man das dann so ausgefuchst löst, tatsächlich.
Ja, cool. Aber voll
schön,
gut,
dass du es so positiv drehst, ja. Du hast recht, ja.
Man wächst mit seinen Aufgaben, ne?
Ja, krass, wo du gerade einzelne Videos ansprichst. Eine Sache, die mir die ganze Zeit schon auf der Zunge liegt. Du hast ein schönes Video gemacht zum Thema Apple Watch.
Ja.
Stürze auf der einen Seite, Herzüberwachung auf der anderen Seite.
Du bist nicht sponsert bei Apple, leider.
Ja, offensichtlich, denn du trägst keine. Hat das einen bestimmten Grund?
Nee, meine Apple Watch liegt tatsächlich zu Hause.
Auf der Ladestation, weil du es vergessen hast, runterzunehmen.
Nein, ich hatte die immer an. Ich weiß aber nicht, die zeigt einem ja schon sehr genau an, dass man aktuell vielleicht zu wenig Fitness macht. Und ich glaube, um das zu verdrängen, trage ich sie jetzt seit einer Woche nicht mehr.
Oh, oh.
Aber ich habe auch gar nicht diese Funktion tatsächlich. Hm. Genau, aber wir haben tatsächlich Patienten, gar nicht so selten, die rufen an und sagen, ja hier, meine Apple Watch, können Sie sich das EKG mal gerade anschauen, weil die hat hier irgendwas gesagt. Manchmal sind es dann Artefakte, aber wie gesagt, eigentlich ist die Apple Watch so sehr zuverlässig als Smartwatch. Wir hatten auch schon eine Patientin, wie gesagt, die Geschichte war auch genauso passiert, die draußen gestürzt war und die Mutter rief zu Hause an und erreichte sie nicht, was ja natürlich sein, weil sie ja draußen war und dachte dann, sie liegt jetzt in der Wohnung, hätte ja auch sein können und dann sind wir dahin und dann haben wir aber schon die Oma getroffen und gesagt, nee, ich bin draußen gefallen, aber alles gut und insofern die Geräte funktionieren, ja.
Ist das so perspektivisch, wenn man jetzt mal so ein bisschen tech-nerdig in die Zukunft schaut, etwas, was noch mehr Einzug halten wird, vernetzte Medizin, die Möglichkeit, das alles zu sehen, vielleicht mit der elektronischen Patientenakte, da gibt es ja glaube ich auch schon Ansätze, dass diese Werte von Apple Watch und Co. mit aufgenommen und ausgelesen werden können.
Also elektronische Patientenakte sehe ich in Deutschland noch in weiter Ferne. Da redet man viel von, ich glaube auch nicht, dass es ein Hexenwerk ist, das umzusetzen, aber bis die Rettungsdienste wirklich alle Zugriff darauf haben werden, generisch, weiß ich nicht. Also man kann sich jetzt zwar schon irgendwie seinen Heilberufsausweis, sein digitales Zertifikat runterladen als Notfallsanitäter, aber das hat sicherlich auch noch nicht jeder getan und wie gesagt, in Köln beispielsweise hätte man aktuell gar keine Möglichkeit, irgendwas digital einzulesen oder zu machen, weil die Tablets auch erst ausgeschrieben sind, also es ist alles noch gar nicht da, diese Technik, insofern das dauert noch. Wäre natürlich der Idealfall, aber ich sehe das noch nicht. In Düsseldorf digital protokolliert man digital, um das digital Protokollierte dann im Krankenhaus auszudrucken um das dann dorthin zu legen als DIN A4-Seite. Also, ja.
Wo kannst du, hast du einen Einblick, woran das scheitert? Fehlt es an Schnittstellen?
Schnittstellen, alles. Komplett. Jedes Krankenhaus, eigene Schnittstelle. Also die Frage ist ja auch, okay, warum müsste ich mir jetzt eigentlich als Feuerwehr mich damit beschäftigen, dass die Krankenhäuser das kriegen? Warum soll ich mich damit denen auseinandersetzen? Ich kann ja auch einfach sagen, pff, ist meine Verantwortlichkeit, endet dort. Müssen die wissen, was sie machen? Also dieses sektorenverbindende Denken, das fehlt dann noch so ein bisschen. Und solange ist es dann halt so, dass wir ausdrucken. Und ich denke auch, dass wir das mit den Tablets, die wir hier kriegen, dass das darin gipfeln wird, dass man es ausdruckt am Ende des Tages. Um es dann wieder einzutippen, damit es digitalisiert ist oder zu scannen. Tja.
Hätte man jemanden mit Rettungsingenieurwesen oder ähnlich mit technischem Sachverstand, der zumindest den Leuten sagt, was gebraucht wird, damit es funktioniert?
Ja, es ist dann auch, glaube ich, immer eine Frage irgendwie des Wollens und des Geldes, wie immer. Und
jetzt, ich habe gerade das Gefühl, ich fange an zu ranten, wenn ich sage, es kann nicht so schwierig sein, in einem der großen Ministerien, die wir hier in diesem Land haben, zentral mit von mir aus einer Taskforce aus 50 Leuten, sich mal hinzusetzen, das für alles zu definieren und zu sagen, das ist unser Standard und der wird jetzt gefälligst in den nächsten 18 Minuten umgesetzt und hier ist schon offenes Protokoll, hier ist es beschrieben, ihr müsst nur noch umsetzen und jetzt go.
Also auch ich bin für eine Digitalisierungsauflage oder einen Digitalisierungserlass, der regelt, dass das passieren muss. Aber ich sehe das noch insbesondere in NRW in weiter Ferne. Also
was muss passieren?
Was muss passieren? Also oh Gott. Alles. Wir haben ja immer noch Rettungsdienstbereiche, die schreiben ja mit Stift und Papier. Da muss viel passieren. Die Leute nutzen alle verschiedene Geräte und. Verschiedene Patientenanmeldesysteme. Also da muss sehr viel vereinheitlicht werden. Man hätte auch einfach landesweit ausschreiben können, dann wäre es noch günstiger gewesen wahrscheinlich. Das sind ja alles so Themen. Also da braucht man noch sehr viel. Aber leider, NRW ist halt auch das Bundesland mit den meisten Hitzköpfen, den meisten Städten, die es alle ja besser wissen, wie sie es für sich regeln. Und insofern, also ich glaube, vereinheitlichen wird man in NRW gar nichts.
Ich sehe als Tech-Nerd so Beiträge, wo halt Leute heute schon KI-Kamera und Projektionsgeschichten sehen, die auch Sprache mit aufzeichnen, die man sich ans Hemd stecken kann, kann da Fragen stellen, die nehmen Sachen auf. Das heißt, ich könnte sogar hingehen im Einsatz, paar Fachbegriffe, Werte und so weiter im Ding rein sagen. Es könnte es markieren und sage am Ende, mach einen Bericht draus. Und dann könnte ich wahrscheinlich nur sagen, passt oder ich passe noch zwei Sachen an und fertig. Also es gäbe ja sogar Möglichkeiten, solche Prozesse so weit zu vereinfachen, dass es sogar wahrscheinlich in der täglichen Arbeit leichter wäre, solche Berichte überhaupt anzufertigen, weil einfach Vitalwerte oder andere Geschichten, die man in der Zwischenzeit gemessen hat, direkt mit dabei hat. Das macht mich gerade ein bisschen traurig.
Tja, Rettungsdienst macht einen sehr schnell traurig, weil man alles, was man weiß und kann, sämtlichen technischen Fortschritt mit Betreten der Arbeitsstätte ablegt und dann sich erstmal ins Mittelalter begibt, quasi. Was soll man dazu sagen? Irgendwann wird es von alleine kommen. Ich sag auch, wenn Mercedes nicht alle 5 Jahre neue Sprinter rausbringen würde, würden wir auch immer noch mit den Sprintern von 1980 fahren wahrscheinlich. Wenn man die auch noch kaufen könnte und die auch noch günstiger
werden. Die alten Modelle müssen auch abgeschafft werden, richtig. Das ist das Wichtige, ne?
Durch zum Glück, muss man ja sagen, gibt es ja zum Beispiel eine DIN-Norm, die geregelt hat, dass elektrische Tragen verpflichtend sind, dass man nicht mehr manuell heben muss. Dass es Sprechfunkverbindung geben muss zwischen Fahrerhaus und hinten dem Bereich. Und dadurch, dass das jetzt genormt ist, wird das jetzt jeder Rettungswagen haben, den man kauft. Das ist schön. Andere gönnen sich das einfach so. Aber jetzt werden es auch die bekommen, die darauf keinen Wert gelegt haben. Und insofern kann man nur hoffen, dass das beim Thema Digitalisierung vielleicht auch irgendwann mal durchschlägt.
Das heißt, wir brauchen tatsächlich die Normen, die verpflichtend werden, um solche.
Das wäre hervorragend, ja.
Ja, es klingt so ein bisschen nach, also bürokratischer kann ich es mir auch in Deutschland kaum vorstellen. Schöne
Perspektive. Das Schöne ist, aber das Ding ist, nur wenn es über die Norm geregelt ist, kriegt man es auch refinanziert über die Kostenträger. Das sind dann so Kniffe.
Okay, verstehe, aber dann haben wir ja eine grundsätzliche Thematik, wie man den Staat und das Gesundheitswesen organisieren könnte, vielleicht alternativ, ja. Und wie man das machen müsste, Rechtsstaatlichkeit beizubehalten und trotzdem andere Möglichkeiten zu finden, genau. Im Einklang mit EU-Recht. Aber dafür gibt es ja noch ganz viele andere Menschen, die das gelernt haben, um das richtig zu machen.
Ich sehe schon, uns gehen die Themen nicht aus.
Nein, ich bin gespannt, was das nächste Mal auf uns zukommt. Jetzt kommt erstmal das Buch in einem halben Jahr. Wir Instagrammen es. Das ist unser einziger Kanal, den wir aktiv betreiben.
Ja, dann sehen wir uns ja auch nochmal zum BVÖ, habe ich gehört. Also von daher. Ja.
Meinst du, wenn Markus?
Werden wir die zwei nach Jahre. Von daher werden wir die zwei Jahre diesmal nicht einhalten. Aber gut.
In Ordnung. Wir werden immer Essen haben.
Richtig.
Alle top. Zeit. Auf jeden Fall.
Immer doch, klar. Ich habe ja schon am Anfang dieser Folge gesagt, wenn ihr Louis Werdegang nochmal so ein bisschen nachhören wollt, dann hört euch gerne die Folgen 77 und 115 von Die Gesprächsvollzieher an. Da geht es dann natürlich darum, wie Louis zu TikTok kam, zum Rettungsdienst, zum Rettungsingenieurwesenstudium, es beendet hat, zum Buch und so weiter und so fort. Also ihr könnt euch das alles nochmal ganz in Ruhe anhören. Dann mit dieser Folge natürlich abschließen, den guten drei Folgen, die wir jetzt gemacht haben. Und falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall, wo es Podcasts gibt.
Wir freuen uns über eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel bei Spotify, aber auch bei Apple Podcasts und gerne auch bei YouTube, wobei es da nicht 5 Sterne sind, da reicht auch schon der Daumen hoch und ein Abo. Ihr könnt uns überall kostenlos abonnieren und außerdem erscheint dann immer die neueste Folge direkt in eurem Feed-Player oder was auch immer ihr gerade nutzt, um Podcasts zu hören.
Richtig. Und alle Infos dieser Folge könnt ihr auch nochmal im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de. Und uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni.
Und ich bin Sebastian.
Und vielen Dank, Luis, für das dritte schöne Mal.
Danke. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, ihr findet Luis, falls ihr ihn suchen wollt, in allen sozialen Kanälen, in den klassischen jugendlichen Trendy-Kanälen unter 5-Sprechwunsch. Falls ihr ihn bei LinkedIn folgen wollt, dann unter
Luis Teichmann am besten.
Genau, dann unter Luis Teichmann.
Yes.
Wollte ich nicht unter den Tisch fallen lassen.
Danke, danke.
Und jetzt aber viel Spaß beim Bügeln, Wischen, was auch immer ihr gerade macht. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Ciao.
Ciao.
Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de.